Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Oenningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian und ich falle direkt mal mit der Tür heute ins Haus. Es wird nämlich auch die letzte Folge des Oenningschen Fußball-Podcasts sein, aber nur für diese Staffel. Das heißt, wir begeben uns jetzt in die wohlverdiente Sommerpause bis August in etwa und dann wollen wir wieder ganz neu angreifen mit neuen Ideen, neuen Spielen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass Jasper und Stefan dann auch wieder dabei sind, insofern sie den Laktattest denn bestehen nach der Sommerpause.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich mache Sommertrainingslager in La Paz. Deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen, was den Laktattest angeht. Also da sollte ja Fitness genug eigentlich gut genug bei rumkommen.
Ja, sind wir dann ein bisschen wie James Bond? Der musste doch auch immer so einen Test bestehen. Zumindest, ich glaube, im letzten oder vorletzten James Bond. Könnt ihr euch daran erinnern? Da ist er nämlich eigentlich durchgefallen. Und dann wurde da aber dann irgendwie, ja, dieser Test dann doch nicht gewertet. Und dann konnte er doch wieder dann die Bösewichte jagen.
Bin kein James Bond-Fan, muss ich zugeben. Hab die Filme nur zu Teilen gesehen. Ich glaube, die ersten 2, 3 Filme habe ich gesehen und dann vielleicht später auch noch mal so einen, aber ich kenne sie nicht in Gänze.
Wäre auch ein bisschen ein komischer Film, wenn er da dann durchfallen würde und dann wäre der vorbei nach 20 Minuten. Aber vielleicht gibt's das dann ja beim nächsten Mal. Aber was hast du denn vor, Julian, in der Sommerpause? In welches Trainingslager geht's für dich?
Ja, 2 Stationen. Also die eine kleinere, nicht so tolle Station ist der Gardasee. Nachdem ich den Tegernsee ja jetzt schon erfolgreich bereist habe und ein bisschen Verwirrung beim FC Bayern München gestiftet habe. Ich meine, dass Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić jetzt gehen müssen, liegt nicht zuletzt daran, dass ich da wohlwollend bzw. nicht wohlwollend auf einen Uli eingeredet habe. Nee, genau. Also ich bin am Gardasee und mache mir da eine nette Zeit. Ich glaube, 2 Wochen bin ich da. Da war ich auch früher immer, gefällt mir sehr gut da, kann man machen. Ja, und den Rest des Sommers werde ich vermutlich damit verbringen, dass ich Fußballmanager spiele, denn ich habe mir den FM23, also die Updates von FM Zocker, jetzt mal erfolgreich installiert. Ich kam dazu und habe mir da ein bisschen Zeit genommen und dann läuft das eigentlich alles sehr sauber und ich habe eine sehr geile Karriere mit Athletic Bilbao begonnen, bin jetzt so in der 3. Saison, glaube ich. Und ja, der Reiz ist halt einfach, dass man nahezu keine Spieler verpflichten kann, außer die von Real Sociedad San Sebastian quasi. Also weitere Basken. Und ja, macht bisher sehr viel Spaß. Hab aber natürlich Angst davor, dass ich jetzt auch noch Iñaki Williams verliere, nachdem ich schon Nico Williams an Liverpool für 200 Millionen verkauft habe. Weil dann sieht es auch irgendwann mal schlecht aus. Also mir gehen da ein bisschen die Spieler aus. Das heißt, ich muss da volle Kanne auf die Jugend setzen, kann aber keine Jugendcamps bauen gleichzeitig. Also es ist ein schwieriges Unterfangen, aber ich bin positiv gestimmt. Also es wird ein schöner Sommer, oberkörperfrei dann vorm Rechner. Freue mich.
Ja, ich hatte auch mal Athletic Bilbao-Karriere und hatte auch das Problem dann letztendlich. Das hat dann die Preise unglaublich künstlich nach oben getrieben. Und dann hat Xavi Garcia, der hatte dann so 79 bei 07 oder so muss das gewesen sein, auf einmal 60 Millionen gekostet.
Okay.
Als wüssten die anderen Vereine, dass ich quasi nur diesen Spieler zur Verfügung habe, wenn ich echt jemanden fürs defensive Mittelfeld brauche. Ich weiß nicht, ob du auch noch in solche Probleme gekommen wirst.
Bisher noch nicht, aber es gibt halt auch einfach quasi niemanden auf dem Markt, den ich groß gebrauchen kann. Das heißt, ja, die Jugendarbeit steht da ganz klar im Vordergrund.
Machst du Training auch selber dann, um da wirklich was aufzubauen?
Nee, das habe ich tatsächlich echt noch nie gemacht. Hast du das mal gemacht, dass du selber das Training organisiert hast?
Ja, bei FM 2004 habe ich mal Mädchen für alles gemacht. So hieß die Einstellung, glaube ich, wenn man vorher die Verantwortlichkeiten auswählen sollte. Und habe dann wirklich alles übernommen. Aber das hat dann auch ewig gedauert. Also dann habe ich so eine Karriere in 20 Spielstunden durchgespielt. Eine Saison, meine ich, eine Saison.
Aber ich spiele auf jeden Fall aktuell mit privatem Bereich, habe ich am Anfang eingestellt. Habe aber bisher immer noch keine Freundin. Also normal hatte man dann da immer auf einmal eine Freundin, von der man dann so 3, 4 Monate später was erfahren hat, weil man mal in das private Menü gegangen ist und dann gesehen hat, dass Isabel oder Gertrud extrem frustriert ist, weil man ihr noch nie irgendwas gekauft hat. Dieses Mal nicht der Fall. Also irgendwas mache ich falsch.
Konnte man bei FM eigentlich auch weibliche Avatare wählen für die Manager? Ja, oder?
Ja, ich glaube sogar von Anfang an. Also ich glaube sogar, Auf jeden Fall so 2003 meine ich schon.
2004 glaube ich. Ja, ich glaube auch, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich sehe vor allem diesen einen Dude vor mir, der so selbstsicher lächelt, als würde er gleich in die Höhle des Löwen gehen oder so.
Meinst du die Fernsehsendung? Oder,
ja, heißt die so? Ich bin ja, das ist ja
die Höhle der Löwen, ja.
Höhle, ja.
Mit Carsten Maschmeyer. Naja. Ja, was macht ihr denn im Sommer, im Anstehenden?
Ich bin, oh Gott, wenn ich jetzt an meine Urlaubsdestination denke, ich bin so ein bisschen der Michael Tarnert unter den Urlaubern. Ich bin nämlich flexibel einsetzbar und begebe mich nämlich nach Sylt und nach Mallorca. Ich glaube, der
Geile ja. Kombi.
Ja, ich kann beides, also auch gut im Abstand von, ich glaube so, ja, ich glaube 8 Wochen. Ich glaube, Sylt wird auch nicht so eklig, wie man sich das vorstellt. Ich war da noch nie, ich bin mal gespannt, ob ich da mit meinem Camp David oder Gaisini-Hemd da dann auch irgendwie Pluspunkte sammeln kann bei den anderen Inselbewohnern. Mallorca, da geht's dann wirklich Richtung Ballermann.
Da geht's ans Eingemachte.
Da geht's dann ans Eingemachte, da muss ich auch mal überlegen, was für Trikots ich da am besten irgendwie auch mitnehmen. Weil, also ein Trikot sollte man ja mindestens holen. Nee, ich habe nämlich neulich mal, da fand ich eine relativ auf mich zugeschnittene Werbung bei, ich glaube Twitter oder Instagram, ich habe mir so ein Cornetto-Kurzarmhemd gekauft. Da ist quasi so eine alte Cornetto-Speisekarte drauf. Habe ich mal zugeschlagen für 20 Euro. Das werde ich auf jeden Fall rocken, glaube ich, wenn ich da irgendwo im Bierkönig bin. Und ja, ein Trikot könnte man sich ja noch mal holen. Vielleicht von RCD Mallorca mit Eto'o oder so.
Aber Moment, aber das musst du noch mal ganz kurz erklären mit diesem Cornetto, mit dieser Speisekarte. Was steht denn da jetzt konkret drauf auf deinem Shirt?
Wenn du dir quasi, ich weiß gar nicht, gehört, Cornetto zu Langnese, whatever. Wenn du jetzt zum Beispiel als der kleine Julian war mit 8 Jahren am Gardasee und hat da dann neben dem Eiswagen so eine Speisekarte gesehen.
Ah, ja.
Und so eine Speisekarte quasi, also Speisekarte ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, so eine Eiskarte.
So ein Schild,
Mit den, genau, so ein Schild ist quasi auf das Hemd gedruckt. Und auch von, schon 19 sonst was. Also ist schon ein bisschen älter, dieses Schild. Aber das hat mich einfach neulich angelächelt. Und da musste ich dann direkt an meine Sommeraktivitäten denken. Vielleicht wird es auch auf Sylt getragen. Wer weiß das schon.
Naja, das klingt ja vielversprechend. Also dann bitte mal uns auf dem Laufenden halten, wie es da so läuft. Ob du da mit deinem Camp David Polo auf beiden Inseln gut ankommst. Stefan, was machst du?
Ja, für mich geht es quasi in das Mallorca Berlin auf die Fusion. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich Fußballtrikot tragen kann oder ob das dann vielleicht doch nicht so sehr gern gesehen ist. Und ich gehe eine Runde wandern mit der Family in Bayern tatsächlich. Über meinen Geburtstag, und da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, Julian, wir kennen uns ja doch recht gut, du könntest mir ja ein Trikot zum Geburtstag schenken und dann hätte ich gern eins von Brighton & Hove Albion. Jasper meinte ja auch gerade, er könnte noch mal eins erstehen, bevor es zum Ballermann geht. Das wäre, glaube ich, das, was ich jetzt gerne hätte. Was wäre euer Trikot der Wahl?
Also ich habe gerade mal überlegt, um bei schlechten Wortspielen zu bleiben, ich könnte ja jemanden auf Sylt in meinem Camp David Jarolim-Trikot umgrätschen.
Ja, das überzeugt mich.
So viel dazu.
Mir fällt gerade spontan nichts ein, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass du kein Trikot mehr von mir geschenkt bekommst, nachdem du dein Mexiko-Trikot mal verloren hast, was wir aufwendig für dich haben aufbereiten lassen. Ja, deswegen musst du dir irgendwas anderes wünschen.
Mein Mexiko-Trikot habe ich noch, mein St. Pauli-Trikot habe ich verloren bei den Feiern zum WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Mexiko-Stadt. Das habe ich gegen ein Argentinien-T-Shirt getauscht. Aber das war nur ein T-Shirt und kein Trikot, so beim Feiern, mit der Verabredung, dass wir es wieder zurücktauschen. Und irgendwann war die Person, mit der ich es getauscht hat, einfach weg. Und das Mexiko-Trikot habe ich aber noch. Insofern kannst du mir ruhig auch nochmal eins von Brighton & Hove Albion schenken.
Ja, okay, da gucken wir mal, ob das der Geldbeutel vielleicht noch hergeben könnte. Hast du auch einen Spielerwunsch?
Habe ich gerade überlegt. Vielleicht schon Pascal Groß. Der reißt ja schon richtig ab.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall vorgemerkt. So, jetzt haben wir hier schon reichlich über unseren anstehenden Urlaub und unsere Urlaube gesprochen. Jetzt sollten wir uns aber vielleicht nochmal dem widmen, was sich bereits ereignet hat, denn da war ja ganz schön was los in der Bundesliga, in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Wo fängt man da am besten an? Ich würde sagen, vielleicht mit dem Meisterrennen. Borussia Dortmund hatte es ja wirklich in der eigenen Hand gegen Mainz 05. Sie hätten nur gewinnen müssen und am Ende verbaseln sie es dann doch und die Bayern werden zum 114. Mal in Folge Meister. Das war das, was die Bundesliga nicht gebraucht hat, würde ich behaupten. Und jetzt haben wir einen Meister der Herzen 2.0. Ja,
Oh.
wie habt ihr es verfolgt?
Also, das ist auf jeden Fall eine politisch brisante Formulierung, die du da gewählt hast. Ich hatte Doppelkopfwochenende tatsächlich und war mit meiner Doppelkopfrunde aus Groningen bei meinen Eltern zu Hause. Da haben wir das alles zusammen geschaut und ja, waren doch sehr konsterniert, dass es dann so ausging. Ich habe dann auch die Überschrift in der Sportbild gesehen, die mein Papa abonniert hat. Und die hatte ein Bild von Allaire und darüber stand von der Diagnose bis zum Meister gerannt oder so. Und das war ja dann irgendwie dann doch ein bisschen schlecht gealtert, als er den Elfmeter verschossen hat, was ja schon sehr irgendwie ein Knackpunkt in dem Spiel war, hatte ich das Gefühl. Und ja, dadurch, dass ich mit meinem Dad geschaut habe, konnte ich dann auch wieder seine Theorie hören, dass man mit Marco Reus keine wichtigen Spiele gewinnt. Das ist ja sehr überzeugt von und ich vielleicht ein bisschen was ist auch dran.
Haben wir den gleichen Vater? Oder sogar
Also,
denselben?
mein Vater hat noch nie Martin Lanig beleidigt.
Aber mein Vater auch maximal einmal.
Lanig der Uso.
Das
Hatten ihn, glaube
ist.
ich, missverstanden, ne?
Ja, da hatten wir ihn nicht richtig verstanden, glaube ich. Er sagte irgendwas anderes.
Naja.
Obwohl aber Reus ja auch erst eingewechselt wurde, muss man ja auch zu seiner Verteidigung sagen, ne? Also, ja, aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, auch als man sich, ich habe auch die Meisterkonferenz, da haben wir relativ schnell zugeschaltet, das gab es ja bei Sky, dass man dann das Bayern- und Dortmund-Spiel ja, in der Konferenz sich nur angucken konnte und da hat man das dann auch wirklich spätestens nach dem 2-0 gesehen, ja, anhand der Körpersprache muss man ja wirklich sagen, bei den Dortmund-Spielern, dass die sich wirklich gedacht haben, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Aber ich muss sagen, ich glaube, in der 89. hatte Musiala ja auch das Tor geschossen. War das dann aber so für euch dann wirklich so, dass man sich gefühlt hat wie zu Meisterschaften von vor einigen Jahren, wo es auch so knapp war? Also ich fand, man hat das trotzdem irgendwie relativ gelassen fast verfolgt, fand ich persönlich. Einfach aufgrund der letzten 10 Meisterschaften der Bayern.
Ja, also ich glaube, für die Bayern und auch die Bayern-Fans war es, glaube ich, jetzt nicht so besonders, aber ich glaube, für den Rest der Liga war es halt einfach unfassbar spannend. Also auch für die Bayern, die Bayern-Fans war natürlich dieser letzte Spieltag unfassbar spannend, aber dadurch, dass die Bayern dann halt am Ende Meister geworden sind, hat sich das Ganze dann im Nachhinein wieder ein bisschen relativiert, würde ich behaupten. Ja, aber schon interessant zu sehen, dass der BVB das dann am Ende einfach doch noch verspielt und sie ja wirklich in der Woche zuvor die ganze Zeit schon von den Medien zum Meister gemacht worden sind, von den eigenen Fans auch die eigenen Spieler haben sich ja so aufgeführt, als wären sie schon deutscher Meister. Und dann ist das Ganze so ausgegangen. Absolut
Aber auch irgendwie,
bitteres Stück, ja.
ja genau, ganz bitter wollte ich gerade sagen, dass dann auch Bellingham gerade für das Spiel ausfällt, der ja wirklich das Element reinbringt, was Jasper gerade meinte, hat dann gefehlt nach den 2-0. Körpersprache, Spannung,
Ja,
das ja, kam
das
dann irgendwie
was.
alles zusammen, aber dass es so zusammenkommen musste, war schon echt blöd.
Ja, das, was früher Olli Kirch ausgestrahlt hat beim BVB. Ja, ich meine, ähnlich bitter ist es halt auch für den HSV, der
Ja.
ja sich jetzt gerade in den Relegationsspielen befindet. Man muss sagen, wir nehmen auf am Montagabend. Die Folge kommt raus am Freitag. Da ist ja das erste Match schon passiert zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart. Ich habe mich aber beim HSV und auch bei Wien Wiesbaden gefragt, wie das sein kann, dass man dann da die Meisterschaft oder den Aufstieg, nicht die Meisterschaft, den Aufstieg schon so feiert. Ich meine, alle Leute haben noch einen Internetzugang und können telefonieren und so weiter und so fort. Und so schlecht kann doch das Netz da auch nicht sein, dass da niemand Empfang hat und das niemand mitkriegt. Also ich fand das verblüffend. Also das waren ja Bilder, wie sie wirklich 2001 beim FC Schalke vorgekommen sind. Dass sich sowas dann 2023 nochmal ereignet, dass die Leute auf dem Platz so daneben liegen mit ihrer Feierei. Verblüffend finde ich das.
Ja, beim HSV war es wohl so, ich habe mir natürlich auch dann am Sonntag die zweite Liga-Konferenz auch noch angeschaut, da war es wohl so, bedingt einfach durch diese sehr lange Nachspielzeit, dass wohl die HSV-Fans im Stadion wirklich kein Netz hatten und dann hat der Stadionsprecher dem HSV zum Aufstieg gratuliert. Ja. So. Wo ich mir wirklich gefragt habe, also hey, du sitzt da in dieser Sprecherkabine, du hast da einen Internetzugang oder im Zweifel Stadion-WLAN, also da einmal irgendwo auf einer App zu gucken, ob das Spiel noch läuft, das wäre da schon drin gewesen auf jeden Fall. Also stelle ich mir wirklich für die HSV-Fans sehr hart vor. Das war jetzt, glaube ich, ja Saison 5. Ich glaube, 2018 sind die abgestiegen. Und dann denkst du, du hast es endlich geschafft. Und dann wird dir das da noch weggenommen. Also, das war, glaube ich, sehr brutal.
Ja, also ich hatte zwei Hamburg-Fans mit auf dem Doppelkopf-Wochenende. Lieben Gruß an Christian und Jens. Die waren sehr, sehr resigniert. Aber auch dann so fast, wie Julian meinte, bei Bayern-Meisterschaften. Aufstieg verpassen ist halt auch nicht mehr so das erste Mal. Und man kann das Ganze schon mit so einem gewissen Galgenhumor, den hat man immer direkt parat als Hamburg-Fan, habe ich das Gefühl, kann man sich da dann auch wieder mit arrangieren. Aber auch psychologisch, glaube ich, unglaublich schwer dann für die Relegationsspiele, quasi parallel zu so ein bisschen zu Dortmund, wo schon viele sicher waren, das ist jetzt der Moment und dann, naja.
Ja. Ja, obwohl es beim HSV natürlich auch so war, dass die als Dritter in diesen letzten Spieltag reingegangen sind.
Stimmt, ja.
Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich Zweiter seit Wochen gewesen wärst und dann fällst du am letzten Spieltag nochmal zurück, ich glaube, das wäre nochmal brutaler gewesen. Aber gut, Stuttgart hat natürlich jetzt, würde ich mal behaupten, auch nominell einen besseren Kader als vielleicht Schalke oder Bochum, die letzten Wochen ja auch immer so mit in der Verlosung um Platz 16 waren. Also das, ja, wird auf jeden Fall sehr schwierig für den HSV, da in zwei Spielen als Sieger vom Platz zu gehen.
Absolut.
Würde ich
absolut
tippen.
Was mir gerade noch einfällt, Arminia Bielefeld muss ja auch in die Relegation, dann gegen Wien Wiesbaden. Bei der Arminia wird es so sein, dass die Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber ihre Tickets ganz normal weiter nutzen können für dieses eine Heimspiel dann gegen Wien Wiesbaden, ohne noch was extra bezahlen zu müssen. Beim HSV sieht es genau andersrum aus. Da nimmt man dann nochmal für das Spiel gegen den VfB Stuttgart, das Heimspiel im Volkspark, auch nochmal Kohle. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen schwach. Also ich finde, da kann man doch dann auch sagen, hier die Leute haben diese Dauerkarte erworben und das gilt halt für alle Heimspiele in dieser Saison auf Bundesliga-Ebene. Und dann kannst du doch sagen, hier dieses eine Spiel, das sind die treuesten Leute, die uns hier die ganze Zeit über die Saison hinweg den Rücken stärken, dass man die dann da nochmal kostenlos zu diesem einen Spiel lässt. Naja.
Ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, Bielefeld macht das auch nicht aus reinem Altruismus. Das ist ja auch einfach so ein bisschen, wie hoch haben die verloren jetzt am letzten Spieltag, wo es ja auch um alles ging? War das ein 4-0?
Ja, relativ ja, hoch, ja, ich ja. glaube 4 oder 5-0. Und bei
Ja.
Und das bezahlen ja die Spieler, also das ist quasi eine Geste von der Mannschaft zu den Fans, wenn ich es richtig verstanden habe. Und insofern ja doch nochmal etwas anders gelagert.
Aber wer an sich, also bin ich bei dir, Julian, wäre an sich auf jeden Fall eine nette Idee, dass man dann beim Dauerkartenerwerb, dass da so ein Sternchen ist und dann da steht, gilt auch für etwaige Relegationsspiele.
Ja, das gehört ja zum,
nur ein weiteres Heimspiel.
Es gehört ja zum Wettbewerb, für das man die Dauerkarte kauft, oder?
Ja, vielleicht stoßen wir da eine Revolution beim Dauerkartenverkauf an. Möglich wär's. Warten wir mal ab.
Alternative wäre natürlich noch, die Relegationsspiele abzuschaffen.
Dafür würde ich mich auch aussprechen.
Ja.
Und bitte alle Meister immer aufsteigen lassen. Danke.
Ja.
Eine letzte Frage, das hatten wir neulich, hatte ich auch mit Freunden diskutiert. Bundesliga auf 20 Mannschaften vergrößern? Was würdet ihr davon halten?
Dann hast du halt im Zweifel noch mehr uninteressante Spiele und uninteressante Gegner.
Na, gerade ist ja eher so eigentlich, dass der Platz in der Bundesliga weggenommen wird von Vereinen, die aufgrund von verschiedenen Konstruktionen einen Vorteil haben gegenüber länger gewachsenen teilweise noch eingetragenen Vereinen oder aus langgewachsenen Fußballvereinen ausgegliederten AGs, die Plätze wegnehmen und die Leute, die Vereine, die jetzt dann absteigen, Hertha, Schalke oder die in der zweiten Liga bleiben, Hamburg, sind ja eigentlich schon die Vereine, die spannende Spiele geben. Nur weil die sportlich dann vielleicht nicht ganz mithalten können, heißt ja nicht, dass es nicht spannend ist zuzuschauen. Also ich wäre, glaube ich, dafür.
Ich glaube auch, dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit vergrößern würde, dass halt so HSV oder auch wenn, man spricht ja auch in der zweiten Liga immer von, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen so schlafenden Riesen, du hast dann noch so Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, ja, habe ich irgendwie keine so richtige Meinung zu, aber ich glaube, wir sind ja auch in Europa von den Top 5 Ligen die einzige mit 18 Vereinen aktuell, oder?
Ja.
Also ich hätte halt jetzt eher gedacht, dass dann genau nämlich das passieren kann, dass dann halt nämlich nicht der HSV und Schalke in der ersten Liga bleiben, sondern dass wir dann, dass diese Mannschaften trotzdem irgendwie runtergehen und in der zweiten Liga spielen und wir dafür dann halt Paderborn in der ersten Liga haben. Und ich finde, das macht es dann halt auch wieder nicht attraktiver. Also ich sehe auch eure Punkte, aber ich glaube, es würde jetzt keine direkte Besserung herbeiführen. Aber wie auch immer, wir haben ja hier noch ein bisschen was auf der Agenda, wenn ich nicht irre.
So ist es.
Und Jasper, du hast ja für heute das Wer hat mehr vorbereitet.
Ganz richtig, Julian. Und wir haben ja jetzt eben gerade schon über die Bundesliga, auch die zweite Liga gesprochen, über den Endspurt. Und ich habe mir das mal so ein bisschen als Anlass genommen, um mal so ein paar europäische Ligen abzufrühstücken und einfach mal so ein bisschen zu gucken, was ihr denn jetzt wirklich von dieser Spielzeit, nicht nur in Deutschland, denn so mitgenommen habt. Wer möchte denn von euch mal beginnen?
Ja, ich kann gerne anfangen.
Okay, dann kommen wir zur ersten Frage. Steht jetzt so ein bisschen im Raum, dass Rafael Guerreiro wahrscheinlich sein letztes Spiel für den BVB gemacht hat. Aktuell wird er mit unter anderem auch Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Stefan, wer von diesen beiden, ich nenne sie jetzt mal Außenverteidiger, obwohl sie auch auf mehreren Positionen gespielt haben, von Guerreiro und Großkreuz hat denn mehr Pflichtspiele für Borussia Dortmund absolviert?
Also ich würde denken, Guerreiro, der ist ja jetzt auch schon echt lange da, 6, 7 Jahre. Und Großkreuz war ja vielleicht so 2, 3 Jahre wirklicher Stammspieler. Deswegen würde ich mal auf den besten Vorlagengeber Europas in der Rückrunde tippen.
Knapp vorbei. Ich habe mir nochmal angeguckt, Großkreuz hat 6 Jahre beim BVB gespielt. Von 2009 bis 2015 hat dabei 236 Spiele gemacht, wettbewerbsübergreifend. Und Guerreiro kommt auf 224 Einsätze, war jetzt insgesamt seit 2016 bei Borussia Dortmund am Ball, 7 Jahre, aber eben im Gegensatz zu Großkreuz auch hier und da immer mal verletzt gewesen. So, dementsprechend leider kein Punkt für dich. Ähnlich gelagerte Frage für Julian. Ebenfalls seinen Abschied mehr oder weniger verkündet. Zumindest wird er seinen Vertrag, der 2024 nicht ausläuft, nicht verlängern. Die Rede ist von Benjamin Pavard. Hat der denn mehr Spiele für den FC Bayern bestritten oder war es seinerzeit Dante?
Also ich meine, Dante war so 3 Saisons bei den Bayern. Also der ist doch, glaube ich, 2012 gekommen in der Meistersaison und war dann so bis 2015 in etwa in München. Und ich glaube, Pavard ist doch schon seit 5 Jahren da, oder? Der müsste ja nach der WM 2018 von Stuttgart nach Bayern zu Bayern gewechselt sein. Deswegen würde ich sagen, Pavard hat mehr Spiele gemacht.
Völlig korrekt. Die Jahreszahlen hast du auch fast richtig genannt. Dante hat genau von 2012 bis 2015 da gespielt und Pavard war ab 2019 bei Bayern aktiv. Pavard 162 Einsätze, Dante 133. Damit gibt es für dich den ersten Punkt. Kommen wir zur zweiten Frage für Stefan. Da habe ich mir mal in der zweiten Liga zwei Vereine rausgepickt. Heidenheim ist ja, wir haben es eben gerade schon angerissen, in die erste Bundesliga aufgestiegen. Bei Regensburg sah es hingegen leider nicht ganz so erfolgreich aus. Die Mannschaft muss den Gang in die dritte Liga antreten. Da würde mich mal interessieren, Stefan, welche dieser beiden Teams hat denn den höheren Zuschauerschnitt?
Ach, das finde ich nicht so einfach. Ich glaube, das wäre beiden nicht so riesig hoch. He? Aber wenn man jetzt mal überlegt, welche Stadt größer ist, das müsste eigentlich Regensburg sein. Und die waren auch schon früher in der zweiten Liga und hatten mehr Aufmerksamkeit auf einem überregionalen Level. Deswegen würde ich da mal sagen, dass Regensburg mehr Zuschauer hat im Schnitt.
Das ist leider erneut nicht richtig. Heidenheim, Regensburg ist auf dem, ich glaube, letzten oder vorletzten Platz gewesen und einen darüber ist Heidenheim. Heidenheim liegt bei 11.128 und Regensburg bei 10.576.
Also wenn die Saison andersrum verlaufen wäre für die beiden Vereine, hätte ich wahrscheinlich recht gehabt, würde ich jetzt mal mutmaßen.
Gut möglich. Damit leider für dich nach wie vor kein Punkt. Nächste Frage, kommen wir in Richtung Premier League. Da hat Manchester City ja erneut unter der Ägide von Pep Guardiola den Meisterschaftskampf für sich entschieden. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Julian, wer hat denn bisher, einer kann ja noch aufholen, der andere ist schon in Ruhestand, von diesen beiden afrikanischen Stürmern häufiger die Champions League, die Premier League gewonnen? Ist es Mahrez oder Drogba?
Also, gut, Drogba war auch relativ lange bei Chelsea, aber Mahrez sollte doch eigentlich, also der war ja bei Leicester, die übrigens abgestiegen sind. Grüße nach Leicester. jetzt überlege ich. Also ich würde schon sagen, dass Mahrez ist, der mehr Meisterschaften hat, weil City ja doch jetzt, glaube ich, 4-5 Mal hintereinander Meister geworden ist und ungefähr so lange ist doch Mahrez auch schon da.
Mahrez ist völlig richtig, das ist der zweite Punkt für dich. Ich habe heute oder gestern irgendwo gelesen, dass Mahrez jetzt auch von allen Premier League-Spielern der Rekordtitelträger ist mit insgesamt 5 Titeln. Einen konnte er damals in der legendären Meistersaison bei Leicester gewinnen und die restlichen 4 bei Manchester City. Und du hattest es auch völlig richtig gesagt. Ich glaube, jetzt haben sie in den letzten 5 Jahren 4-mal den Titel gewonnen. Und das 5. Mal war Liverpool der Sieger. Drogba kommt auf insgesamt 4 Premier League-Titel. Hat auch lange für Chelsea gespielt. Da war aber ja auch, der eine oder andere mag sich erinnern, Manchester United relativ stark. Arsenal auch nochmal als Titelgewinner, sodass es dann eben in einigen Jahren Premier League am Ende 4 Titel waren. Okay, damit musst du, Stefan, so langsam hier mal den ersten Punkt ergattern. Ja. Von Stürmern aus der Premier League kommen wir mal zu Stürmern in Spanien. Da hätte ich zum einen im Angebot José Lu, den wir auch noch aus der Bundesliga kennen, und auf der anderen Seite Antoine Griezmann. ihr wisst, ne? Da würde mich mal interessieren, welcher von beiden denn in der abgelaufenen La Liga-Saison häufiger das Tor getroffen hat. José Lu oder Griezmann?
José Lu wird ja jetzt mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht, von denen er ja damals auch zu Hoffenheim gewechselt ist, aus der Castilla. Finde ich krass, dass der jetzt dann vielleicht auf die alten Tage dann auch mal das Backup für Benzema macht. Und der war sehr erfolgreich, das habe ich dann in der Newsmeldung auch gesehen. Benzema hatte mehr Tore und noch eine andere Person.
Aber vielleicht ich glaub, so ein Pole aus Barcelona, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das könnte sein. Danke. Und insofern kann ich dann ausschließen, dass es Griezmann war und würde sagen, José Lu hat mehr Tore gemacht. 16 oder so.
Spielt Oli Sadebe jetzt bei Barca?
Ich glaube, Smolarek ist dahin gewechselt, kann das sein?
Ah, oder der. Das ergibt auch Sinn.
Ja, man weiß nicht genau. Korrekt, eins mit Sternchen, Stefan. 16 Hütten hat Rosselou gemacht. Griezmann, nachdem er ja bei Barca nicht ganz so gut war, auch so langsam wieder in Form gekommen, hat 15 Mal getroffen. Und damit ist das der erste Punkt für dich. 1-2 steht es jetzt hier nach insgesamt 5 Fragen. So, das wäre das eine. Ich könnte jetzt auch dir direkt schon eine weitere Torjägerfrage stellen, Julian, aber machen wir doch mal ein bisschen was anderes. Jetzt vergleiche ich Istanbul und London. Und du kannst es vielleicht schon ahnen. Ich hätte jetzt von dir mal gern gewusst, in welcher dieser beiden Städte in der abgelaufenen Spielzeit mehr Erstligisten vorzufinden waren. Istanbul und London.
Das finde ich eine schöne Frage.
Also die drei großen Vereine natürlich aus Istanbul kommen natürlich direkt in den Sinn. In England komme ich gerade erstmal auf 4. Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham. Oh, jetzt muss ich überlegen, wer dann noch aktuell in der Erstliga spielt. Spielt Fulham in der Erstliga? Ich glaube schon. Ohne hundertprozentig sicher zu sein. Ja, und in Istanbul wird es vermutlich auch noch so 2-3 andere Vereine geben, die unterm Radar laufen. Ich würde einfach mal sagen, dass es Istanbul ist, ohne konkrete Vereine nennen zu können.
Ich hätte noch einen Verein in London. Brentford müsste auch in London sein. Mhm. Und in Istanbul auf jeden Fall noch, Aussprache nicht garantiert, Başakşehir.
Ja, beides stimmt, richtige Hinweise. Auch, ja. Julian, du hast allerdings nach wie vor den richtigen Riecher. Istanbul entscheidet dieses Duell mit 8-7 für sich. Also 8 Vereine aus der Super League. Die drei Geläufigen kennt man natürlich. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Başakşehir kommt hinzu. Dann, wie gesagt, keine Garantie auf richtige Aussprache. Fatih gibt's noch. Istanbulspor gibt's noch. Kasımpaşa und Umranyaspor. Insgesamt 8 Vereine und in London, da hattet ihr schon ein paar mehr genannt. Arsenal, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Tottenham, West Ham und Brentford, sodass wir da aktuell auf 7 kommen. So genau, Fulham war mit Schürrle vor, ich glaube, 3 Jahren abgestiegen und oder vor 2 und dann wieder aufgestiegen. Die sind jetzt seit einer Saison, meine ich, wieder im englischen Oberhaus. Das gibt den dritten Punkt für Julian, 3-1. Nächste Frage für dich, Stefan. Da hätte ich gerne mal gewusst, welcher von beiden Keepern denn den Rekord für die meisten weißen Westen innerhalb einer Saison hält in Europa. Der eine ist Ter Stegen aus der abgelaufenen Saison und der andere ist Peter Cech in der Saison 2004-2005 mit Chelsea unter José Mourinho.
Ach, ich erinnere mich, dass das neulich bei Ter Stegen irgendwo mal stand, dass er das machen könnte. Jetzt weiß ich nicht, wie Barca die letzten Spiele gespielt hat. Und ich erinnere mich auch, dass der vorherige Rekordhalter, glaube ich, Peter Cech war.
Also es sind die Plätze 1 und 2. Die Frage ist, wie rum das eben mit den Positionen ist.
Gib mir mal Ter Stegen jetzt einfach so on a hunch.
Ja, du mauserst dich. 26 weiße Westen. Der vorherige Rekord war eben vom Tschechen Cech. Mit 24 weißen Westen. Allerdings muss man der Fairness halber sagen, hatte Ter Stegen 37 und Peter Cech 35 Spiele. Trotzdem ein Rekord für, man weiß jetzt nicht für die Ewigkeit, aber das war auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz starke Saison vom ehemaligen Gladbacher.
Aber dass Peter Cech mal Fußball gespielt hat, wusste ich auch nicht. Ich dachte, der ist nur Eishockey-Torwart.
Ja, der hat, glaube ich, eine Helmfabrik mit Chivu, habe ich mal gehört, auch jetzt nach Karriereende.
Die gute alte Helmfabrik.
Ja, und Sebastian Bönisch schießt immer auf die Helme, das ist immer der Test. Bönisch approved, steht da auf so einem Sticker drauf.
Stiftung Warentest, Stiftung Bönisch-Test.
Hat Clarence Seedorf eigentlich mal seine eigene Sonnenbrille rausgegeben? Weil das hätte ja auch...
Meinst du Edgar Davids?
Ich meine Edgar Davids, ja klar.
Ja.
Auf FIFA 2002, glaube ich, drauf, oder?
2003, meine ich. Ah, mit Roberto Carlos sein. Und Patrick Vieira. Nee, Patrick Vieira war 2004. Irgendeiner war noch mit drauf.
War das so noch ein Spanier? Oder war der auch bei 2004? Nee, der war bei 2004 auch.
Casillas?
Nee, irgendein Mittelfeldspieler. War das... Ach, ja. Naja, wir schweifen ab.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, Ryan Giggs.
Ach, Ryan Giggs 2003, ne?
Ja, der Spanier, oh, ja. Ryan Giggs.
Wer kennt ihn nicht?
Ist vermutlich auch Baske.
Ja, musst du mal schauen, ob du ihn reaktivieren kannst in deiner FM-Karriere.
Ja.
Ah, das wäre auch eine Möglichkeit. Gut.
Ebenso wie Vicente Lizarazu.
Exakt.
Hat er bei San Sebastian oder Real Sociedad gespielt?
Bei beiden war der.
Ah, okay. Gut, Frage 4 für dich, Julian. Wir hatten eben in der La Liga über die Torjäger gesprochen. In der Premier League haben wir gleich zwei ehemalige Bundesligaspieler. Und da würde mich mal interessieren, Robert Firmino, der jetzt ja auch Liverpool verlässt, nach, ich glaube, 8 Jahren waren es jetzt insgesamt. Oder Isak, der aktuell sich, nachdem er, glaube ich, so ein paar Startschwierigkeiten hatte, da auch immer besser in Position bringt bei Newcastle. Wer von den beiden hat denn in der abgelaufenen Saison häufiger geknipst?
Also ich glaube, Firmino war ja eh kein absoluter Stammspieler mehr, sondern ich glaube, Nunez hat ja gespielt und Jota. Und Alexander Isak hat mich ja schon bei Real Sociedad und bei San Sebastian immer sehr überzeugt. Und jetzt bei Newcastle hat er natürlich noch eine gute Mannschaft um sich. Deswegen würde ich auf Alexander Isak gehen.
Da hatte ich dein gutes Gespür jetzt zum ersten Mal leider verlassen. Firmino hat, obwohl er, wie du schon richtig gesagt hast, aufgrund von dem einen oder anderen Neuzugang nicht super viel gespielt, ist aber trotzdem auf beachtliche 11 Treffer gekommen. Während Isak, der beste Schwede seit Zlatan, habe ich mal neulich irgendwo gelesen, auf 10 Tore gekommen ist. Hat aber, glaube ich, auch noch die eine oder andere Vorlage beigesteuert. Habe ich neulich auch starke Highlights gesehen. Also, es bleibt beim 3-2. Stefan, du kannst...
Ist die Tür für mich auf einmal wieder offen.
So schnell geht das nämlich. Jetzt kannst du ja wirklich nochmal ein Comeback feiern. Das ist aber auch die schwierigste Frage, die ich dir jetzt gebe.
Okay.
Ja, und ich vergleiche jetzt Andy Görlitz mit David Alaba.
Mhm.
Und zwar geht es nicht um irgendwelche Spiele für den FC Bayern.
Das wäre auch nicht so schwer.
Das wäre auch nicht so schwer, sondern es geht um Streaming-Zahlen. So, wir kennen ja die Room 77, die Band von Andy Görlitz. Und was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ich weiß es schon seit längerer Zeit, auch David Alaba hat sich mal als Musiker probiert. So, und jetzt würde mich mal interessieren, hat der Song von David Alaba, Sag meinen Namen, heißt der, oder der Song von Room 77, Burning Blue, mehr Streams bei Spotify?
Also, ich muss zugeben, Room 77 kenne ich nur wegen diesem Fakt und würde deswegen mal mutmaßen, dass es einfach auch auf die Reichweite der einzelnen Personen ankommt. Und Alaba als mehrfacher Champions-League-Sieger und jetzt bei Real hat er sicherlich mehr Leute angeregt, auch das Lied nochmal anzuhören und hat mehr Streams.
Sehr richtig geschlussfolgert. Das ist der Ausgleich zum 3-3. Ich sag nochmal kurz die Streaming-Zahlen. David Alaba 2,1 Millionen und Room 77 3.788. Also eine relativ klare Kiste, ist auch hier an den Welthit Say My Name angelegt, also einfach nur auf Deutsch und dann mit diesem Wiener Schmäh, kann ich nur sehr empfehlen, sich das mal anzuhören und den einen weiteren Stream Alaba zu bescheren. Room 77 auch derzeit mit 12-monatlichen Hörern. Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Gut, dann die letzte Frage für dich, Julian. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin jetzt. Vielleicht auch einfach, weil José Lu neulich auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt hat. Es geht um EM-Titel. Spanien oder Frankreich, wer hat denn mehr EM-Titel insgesamt gewinnen können?
Es rattert. Also ich verbinde mit Spanien gerade tatsächlich nur 2008 und 2012. Wann ist denn Frankreich? Gut, die sind 2000. Aber sonst, also davor weiß ich nichts, deswegen würde ich sagen, ja, Spanien hat mehr geholt.
Du hast bei beiden jeweils einen EM-Titel vergessen, aber manchmal kann man ja auch Glück haben. Völlig richtig. Spanien hat 2012 und 2008 jeweils die Europameisterschaft gewonnen. Und es standen auch in den beiden Finals, also 8 Spieler standen in beiden Finals auf dem Platz. Und welchen Titel sie auch noch gewonnen haben, 1964. Frankreich hat neben dem Titel 2000 1984 die EM noch gewonnen. Da war Platini so auf seinem absoluten Zenit. Also nach EM-Titeln 3-2 für Frankreich. Und nach Fragen, ihr habt euch heute sehr gut geschlagen. Am Ende ein 4-3 für Julian.
Hab aber auch gemerkt gerade, dass ich mir die Europameister nochmal drauf schaffen muss. Das ist Fleißarbeit, das muss man nochmal nacharbeiten.
Ja, so gerade, also ich finde so ab, ja, so 72 mit dem ersten deutschen Titel, danach kann man sich das so ein bisschen hin und her leiten, aber davor, ich hatte gesehen auch, die UdSSR hat einen Titel, ich glaube 1960 gewonnen, Italien hat in den 60ern, glaube ich, noch einen gewonnen, also da ist es dann auch eher duster mit dem eigenen Wissen. Dementsprechend, wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag und haben euch doch hier jetzt nochmal ein bisschen was über die letzte Saison und über Hauptstädte, aber auch die EM nochmal raufgeschafft. Okay.
Ja, ich wünsche mir fürs nächste Mal auch eine Hauptstädtefrage.
Alles klar, aber nicht vorher gucken, Stefan.
Nee.
Gut, kommen wir von Wer hat mehr zu unserer nächsten Kategorie. Dürften ja alle Stammhörer hier auch kennen, für alle, die vielleicht das erste Mal hören. Wir erstellen auch jedes Mal eine Traumelf. Manchmal machen wir das unter irgendeinem Kriterium. Dieses Mal haben wir uns wieder mal eine Bundesligamannschaft ausgesucht. Wen haben wir denn da dieses Mal genommen, Julian?
Wir haben den letzten deutschen Meister, der nicht Bayern München hieß, Borussia Dortmund. Und ich bin ja eigentlich ja schon so ein bisschen bekannt dafür, dass ich mir immer irgendwelche extravaganten Traumelfen ausdenke. aber habe heute einfach tatsächlich mal nach Leistung aufgestellt und mich wirklich für die Spieler entschieden, die ich ja in den letzten 3 Jahrzehnten oder zumindest 2 Jahrzehnten so am spielerisch besten fand und die mir persönlich am meisten getaugt haben. Im Tor habe ich aufgestellt Stefan Kloß. Da hätte es natürlich genauso gut auch Weidenfeller sein können, aber Stefan Kloß auch mit dem Verein Champions-League-Sieger geworden und das muss man honorieren. Dann spiele ich mit einer Dreierkette, bestehend aus Lukas Piszczek auf der Rechtsverteidigerposition, Linksverteidiger kam man natürlich an DD nicht vorbei und in der Innenverteidigung Mats Hummels. Dann im defensiven Mittelfeld habe ich Nuri Sahin aufgestellt. Und dann in der Dreierreihe davor Shinji Kagawa, Tomasz Rosicki und Kuba auf dem rechten Flügel. Und dann habe ich noch einen Dreiersturm, wo ja, zumindest ein Name vermutlich ein bisschen überraschend kommt. Ich habe Pierre-Emerick Aubameyang in der zentralen Spitze vorne Jan Koller. Und dann habe ich mich noch für Paco Alcácer entschieden. Auch Alcázar genannt. Der war zwar nur eine Saison beim BVB, aber da hat, oder vielleicht sogar ein bisschen länger, vielleicht sogar anderthalb Jahre, da hat er halt überragend getroffen und die Art und Weise, wie er gespielt hat, hat mir auch sehr zugesagt. Deswegen hat er noch einen Platz in meiner Borussia Dortmund Traumelf bekommen.
Schöne Elf. Ungewöhnliche Wahl für dich auf jeden Fall. Habe ich mir gerade auch gedacht, als du das so gesagt hast. Ja, aber gerade Paco, der hat ja auch wirklich wenig Spielminuten gehabt, ne? Also ich glaube so, es gibt ja immer so dieses Kriterium, wie viele Minuten braucht ein Stürmer für ein Tor. Also da war der auch ganz weit mit vorne, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, gerade weil er, glaube ich, das erste Halbjahr nicht immer von Anfang an gespielt hat. Und der ist dann dafür, dass er nur anderthalb Jahre da war, glaube ich, auch ziemlich weit vorne in der Kategorie Nils Petersen. Natürlich nicht nah an Petersen dran, aber dafür, dass er eben nur so kurz da war, glaube ich, auf den ersten 10 Plätzen bestimmt bei Joker-Toren. Das war schon sehr konstant gut, was er da in der Zeit gemacht hat.
Ja, man muss sagen, ich finde, das wird jetzt im Nachhinein so ein bisschen dadurch geschmälert, dass halt Erling Haaland halt so eine crazy überragende Quote auf einmal hatte. Der hat ja nahezu eine Einserquote. Vielleicht sogar besser, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, keine Ahnung. Dagegen kam natürlich Alcázar dann nicht an, aber für damalige Verhältnisse war das schon echt sehr stark. Wann war der denn so da? 2017, 2018 in etwa?
Ja, ich kann mich noch erinnern, das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, wo Götze auch das zweite Mal da war, weil die sich auch, glaube ich, häufig abgewechselt haben. Dass meistens einer so eine Stunde 70 Minuten gespielt hat und der nächste dann, ja, 20, 30 Minuten eben die verbleibende Zeit. Das war, glaube ich, so die damalige Zeit. Alter,
diese Zeit mit der falschen 9, das ist ja auch wirklich, also das war ja wirklich der größte Unsinn überhaupt. Ne? Hoffentlich ist man davon jetzt mal für alle Zeiten weg.
Aber was ich mich da gefragt habe, warum wollte der dann weg wieder? Also war das dem dann irgendwie zu wenig Spielzeit? Weil ich finde, Alcázar ist genau das gleiche Phänomen wie hier Batshuayi. Weil der hat bei Dortmund ja auch genetzt und der hat, glaube ich, danach, ich habe den irgendwo, ist der in der Türkei mittlerweile? Also der hat danach nie wieder so richtig was gerissen und bei Dortmund hat er auch zuverlässig getroffen, hätte ich mal gesagt.
Ja, der ist, glaube ich, immer noch in der Loan Army von Chelsea drin. Also kommt jetzt im Sommer wieder zurück, nehme ich an.
Wie auch immer, final können wir es jetzt hier nicht klären, auch wenn wir es könnten, weil wir einen Internetzugang haben, aber sei es drum. Dann macht ihr doch mal weiter mit euren Dreamteams des BVB.
Ja, ich kann gern übernehmen. Ich habe nämlich tatsächlich einige Überschneidungen mit dir. Ich bin auch ganz ohne weitere Einschränkungen vorgegangen und habe einfach die Spieler aufgeschrieben, die mir so in den Sinn kamen und habe mich dann im Tor, wie du von dir schon erwähnt, für Roman Weidenfeller entschieden. I think he has a grandiose Karriere gespielt und das wollte ich da gern honorieren. Und dann habe ich auch Mats Hummels.
Geil.
Auch Mats Hummels in der Innenverteidigung neben Jürgen Kohler, der wirklich alles gewonnen hat in seiner Karriere, außer den DFB-Pokal, glaube ich, und den ich ganz stark mit dem UEFA-Cup-Finale 2002 verbinde, als er die rote Karte bekommt und mit Jürgen Kohler Fußballgott-Sprechchören vom Platz begleitet wird. Das war schon, hat sich eingebrannt. Dann links jemanden, der sich mit ganzen 28 Spielen und 0 Toren in die Annalen des BVB eingetragen hat, André Berg-Dölmo. weiß auch nicht so genau, wieso.
Der hat's verdient.
Bei dem wollte ich ja nochmal, habe ich diese Zahl eben nachgeschaut und da fiel mir auf, der hat nicht nur einen Account bei Wikipedia, sondern oder ein Profil bei Wikipedia, sondern auch bei IMDb, weil er in Vor Sternias Middag, eine norwegische Kochshow, wo Stars kochen, 4 Folgen mitgespielt hat.
Das sind doch die Fakten, die wir hier brauchen. Geil.
Oder, ja. Ich habe leider keinen Stream gefunden. Ich wollte noch ein bisschen reinschauen, aber das war nicht so einfach. Und dann auf der rechten Seite habe ich dann genauso wie Julian aufgestellt, Kuba und Lukas Piszczek, die zusammen auf über 600 Spiele kommen für den BVB und auch gerade irgendwie die beiden letzten Meisterschaften entscheidend mitgeprägt haben. Dann im Mittelfeld spiele ich mit Thomas Rosicki in der Offensive, auch so ein bisschen nach Leistungsprinzip und weil er halt Schnitzel ist. Und mit Paulo Cesar Fonseca do Nascimento, Tinga und Miroslav Stevic. Da weiß ich nicht so ganz genau, wer von denen links spielt und wer im defensiven Mittelfeld, aber ich wollte sie gerne beide dabei haben. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Sturm. Jan Koller war bei dir auch dabei, Julian, und ich habe dann auch noch eine Überraschung vielleicht mit Ibrahim Tanko, der auch so einer der Kategorie ist. Für einen Stürmer echt viele Spiele und wenig Tore, also 106 Bundesligaspiele und ganze 6 Tore ist ja jetzt nicht so die berauschendste Quote.
Ja, der fällt auch in die Kategorie, ich sehe manchmal auch Francis Kiyoyo ist in der Kategorie anzusiedeln, weil dann guckst du dir mal, wie man das ja so macht, an so einem lauen Mittwochabend vielleicht, guckst du dir mal den Wikipedia-Eintrag von einem Francis Kiyoyo oder respektive Ibrahim Tanko an und die haben ja nirgendwo genetzt irgendwie und haben aber trotzdem dann so eine Profikarriere von 12 Jahren. Also, ja, weiß ich auch nicht.
Die haben wahrscheinlich gut gegen den Ball gearbeitet, aber so sehr erinnere ich mich dann auch nicht mehr an Ibrahim Tankos Performance. Aber der ist ja, glaube ich, auch Sportdirektor bei dem Verein in Nigeria, wo Matthäus jetzt eingestiegen ist. Stimmt das? Kann das jemand bestätigen?
Habe ich jetzt gerade nicht parat, was Ibrahim Tanko macht, aber könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, also dann lassen wir es erstmal so stehen, dass das stimmt.
Ja. Bin ich auch d'accord mit. Gut, Jasper, dann du mit deiner Truppe.
Ja, ich habe mir dann zum Glück, aber tut jetzt hier der Abwechslung, glaube ich, ganz gut, habe mir dann doch eine Kategorie überlegt und wir können das, wie ich glaube, bei der Leverkusen 11 einfach mal so machen, dass ich die Spieler vorlese und ihr überlegt mal, was die gemeinsam haben. So, im Tor Vamus, lest den Vornamen nicht vor, weil ich den noch schlechter aussprechen könnte. Dann, wie gesagt, auch die einzelnen Positionen. Nun ja, also Philipp Degen, Alfred Nihus, Wolfgang Feiersinger und Piszczek. Dann ein Dreier-Mittelfeld, bestehend aus Axel Witzel, Tomasz Rosicki und Jakub Blaszczykowski, gefolgt von einem Dreiersturm mit Jan Koller, Flemming Paulsen und dem besten Schweizer Rapper seit, jetzt fällt mir leider kein Schweizer Rapper ein, der beste Alpenrapper seit David Alaba oder noch vor David Alaba, Alexander Frey.
Also ich glaube, ich kann lösen. Wie sieht es bei dir aus, Julian?
Ich tappe im Dunkeln, leider.
Oh, okay, dann würde ich einfach mal fragen, ob es Spieler sind, die alle aus Nachbarländern von Deutschland kommen.
Ah. Völlig richtig, 100 Punkte. Es hätte noch ein paar weitere gegeben. Aktuell natürlich in Kobel oder mit City Meister geworden, Emmanuel Akanji. Ist das der richtige Vorname? Ich glaube nicht.
Manuel nur.
Patrick Berger, Marc Strudal, Dennis Gentner, Sebastian Tiralla ist immer ein Halbpole. Ganze Polen dafür sind Ebi Smolarek und Robert Lewandowski. Also war bei der einen oder anderen Nation gar nicht so leicht, unter anderem bei Dänemark oder den Niederlanden. Da war dann Schalke doch ein bisschen prominenter besetzt bei den besagten Nachbarländern. Aber ja, völlig richtig.
Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich rausgefunden habe, dass Patrick Berger, den ich schon immer dann von Liverpool und auch Portsmouth später kannte, dass der mal bei Borussia Dortmund war. Das war ziemlich mindblowing für mich. Da war ich begeistert, also dass so ein geiler Kicker mal bei Borussia Dortmund gespielt hat. Eigentlich hätte der es auch in meine Elf verdient gehabt zu kommen, aber gut, habe mich für andere entschieden. Ja, gute Truppe, Jasper.
Also ich fand es auch nochmal schön zu sehen bei Wolfgang Feiersinger, den ich auch zugegebenermaßen nur so am Rande kannte, weil ich glaube, Julian, du hast den Namen immer gerne mal gesagt bei euch irgendwelchen Wortspielen, wenn es um ja irgendwie Singen oder sonst was ging. Aber dass der vorher beim Verein mit dem wunderschönen Namen Casino Salzburg gespielt hat. Also auch wirklich ein schöner Vereinsname, muss ich sagen. Wurde dann nochmal mit 31 verpflichtet als Libero, wie sich das so in den späten 90ern für deutsche Vereine auch gehört hat.
Das erinnert mich jetzt daran, dass Bumkun Cha mal beim Luftwaffen-FC gespielt hat.
Auch nett, auch toll, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe leider gerade keine Vereine so wirklich parat. Die ehemaligen DDR-Namen von ostdeutschen Vereinen. Da sind auch, ist der ein oder andere Leckerbissen dabei.
SV Polizei Rostock hat auch mal Frauen-Bundesliga gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Aber das geht ja so, also so sind die Namen dann ja häufig so, Bezeichnungen von Industriesparten oder so. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Schätze.
Ja, gab es nicht auch irgendwie so Stahl Brandenburg oder sowas? Also es wurde auf jeden Fall viel auch mit Vorwärts, hieß glaube ich auch ein Verein. Also,
ja, nicht nur einer.
Nee, nicht nur einer. Ich meine, es gab auch irgendwie Stahl Brandenburg oder so. Und irgendeiner dieser Vereine, der auch heute in der Maxima Oberliga spielt, hat dann auch im Pokal, im Europapokal der Pokalsieger in der ersten Runde gegen Galatasaray Istanbul gespielt. Dann irgendwie 1991, aber das nur am Rande.
Ich habe mal die Abschlusstabelle der DDR-Fußball-Oberliga 1974-1975 aufgerufen, die ich einfach mal vorlese. Damals 14 Mannschaften. Erster geworden ist der 1. FC Magdeburg, dann Carl Zeiss Jena, Dynamo Dresden, der FC Dynamo aus Berlin, dann FC Vorwärts Frankfurt, Stahl Riesa, BSG Sachsenring Zwickau, Lokomotive Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, FC Karl-Marx-Stadt, Hallischer FC, Wismut Aue, Hansa Rostock und Vorwärts Stralsund.
Oh. Aber dann auch beeindruckend, wie viele von den Vereinen dann jetzt wirklich auch weiterhin die Top-Adressen sind. Also die ersten paar Namen waren ja fast äquivalent mit denen, die aktuell auch am höchsten im deutschen Ligasystem angesiedelt sind, oder? Stahl Riesa leider nicht mehr so
bekannt. Nee, die sind nicht mehr so bekannt.
Ja.
Die haben aber auch ein geiles Wappen. Das ist eine Wappenempfehlung von mir an dieser Stelle.
Oh, da muss ich
das
auch
mal schauen.
Das ist
einfach so ein Stück Stahl ist da einfach abgebildet.
Ah, da gibt es doch auch in England einen Verein, oder? Scunthorpe United oder so?
Ja,
also auch so eine übergroße Hand, die so einen Stahlbalken in der Hand hat.
Ja.
Ah, und
sehr
und,
geiles Wappen.
Und ja, ich habe jetzt auch gerade auch noch mal ganz kurz nachgeschaut. Und ich habe den besagten Verein gefunden. In zwei Spielen gab es ein 1:2 und 0:3 gegen Galatasaray Istanbul. Die Rede ist vom Eisenhüttenstädter FC Stahl. So, ah. Und der Verein ist mittlerweile auch aufgelöst. 2016 haben die sich aufgelöst und waren zum damaligen Zeitpunkt in der Brandenburg-Liga. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich die Geschichte war, die immer wieder im Vereinsheim erzählt wurde nach dem achten Bier, als man damals 91 gegen Istanbul gespielt hat. Völlig absurd irgendwie.
Aber da ist der Name Stahl dann ja auch irgendwie ein bisschen Overkill, oder? Wenn die Stadt auch schon Eisenhüttenstadt heißt. Das beschreibt so ein bisschen den Prozess und das Produkt gleichzeitig.
Ja,
beim Wording könnte man noch mal ran, das stimmt.
Gut, damit haben wir doch diese Kategorie erfolgreich abgeschlossen. Gratulation an Borussia Dortmund für die tollen Spieler, die sie in den letzten Jahrzehnten so in ihren eigenen Reihen hatten. Dann haben wir ja der Community mal wieder eine Frage gestellt. Und Jasper, du wirst uns sagen, welche diese Frage war und was die Ergebnisse sind, die dabei rumkamen.
Die Frage war, welchen Spieler ihr denn als erstes auf der Rückseite eines Trikots hattet, euer erster Flock, den wollten wir wissen. Und das hat wie immer einiges bei euch aufgemacht. Und ja, es gab auch kaum doppelte Nennungen, was ich natürlich immer besonders schön finde, von Lukas Podolski bei Köln, Zaya beim MSV, Rizzitelli bei Bayern, Beckham bei Real Madrid, Darius Wosch bei Bochum. Also ihr habt uns wirklich super, super viele Spieler genannt. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz beim BVB bleiben, da war das auch ein Trikot von Amoroso damals in der Meistersaison. Auch ein Sammer wurde genannt oder auch Lars Ricken lupfen jetzt. Später dann noch ein Shinji Kagawa. Bayern wurde natürlich sehr häufig genannt. Einer, der mal häufiger genannt wurde, war zum Beispiel Römer Kai. Aber auch von Bayern oder Klinsmann haben es Einsendungen geschafft. International ein Tevez, Beckham wurde ein paar Mal genannt oder auch ein Roberto Carlos. Shevchenko habt ihr genannt, Batistuta, Argentinien-Trikot aus den 90ern, das Ori-Trikot von Arsenal. Aber auch ein paar vielleicht ungewöhnlichere Trikots. Streller bei Stuttgart fand ich noch toll. Ingo Anderbrügge bei Schalke, einer der Eurofighter. Igor Demo von Gladbach, das fand ich auch persönlich überragend. Joris Matthijssen mit Unterschrift. Ari van Lent, nachdem er wahrscheinlich von Bremen 2 frisch nach Gladbach gekommen ist, im zarten Alter von 39 Jahren. Also da habt ihr uns wirklich einiges gesendet. Wer vielleicht noch mal so ein bisschen scrollen will, das könnt ihr bei der Spotify-Folge quasi machen, wenn ihr da auf die Beschreibung klickt. Dann stehen da noch mal wirklich alle Trikots aufgelistet. Das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen, wenn man jetzt hier wirklich alle nennen würde. Toll fand ich auch, weil ich den nicht kannte, Sammy Kojo von Austria Listenau.
Oh, der war noch beim SC Freiburg danach.
Ja, genau. Es wurde auch als Anmerkung noch genannt. 12 Spiele in der Saison 04-05. Mehr war nicht drin. Und
also, hätte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stark, Julian, dass du das noch wusstest.
Ja, wirklich stark. Und das war meine Lieblingseinsendung. Torben Marx bei Arminia Bielefeld, weil Darius Kamper ausverkauft war.
Aber Torben Marx auch eine gute Wahl, finde ich.
Ja, durchaus. Und zwei Nürnberg-Spieler noch, Shanli Pagenburg und Roussel Ngangkam. Das sind vielleicht auch nicht die Spieler, die man direkt irgendwie da, an die man direkt denken würde. Toll fand ich auch Gascoigne von Rangers. Das ist bestimmt auch ein sehr geiles Trikot.
Oh ja.
Ja, also ich glaube, das mag ich ja immer, wenn man in irgendeiner Stadt bei auch einem, sagen wir mal, ein bisschen traditionsreicheren Verein ist und du gehst zum Stadion. So, und alle gehen in Richtung Stadion und du guckst dann immer so auf die Rücken, was für einen Flock da die Leute drauf haben. Und da kommt man ja wirklich manchmal aus dem Staunen auch gar nicht raus, muss ich sagen. Was für Fehleinkäufe oder aber auch Legenden da den Weg auf die Trikot-Rückseite so geschafft haben.
Ja, voll. Also Stars kann sich jeder holen. Man muss da ein gewisses Gespür dafür entwickeln, dass man absolute Vollgraupen sich auf das eigene Trikot hinten drauf macht. Kurze Anmerkung noch dazu. Du meintest ja eben, dass Torben Marx damals bei Bielefeld war, er dann aber Kamper genommen hat, aber Kamper war ja nicht bei Bielefeld, also war es dann vermutlich zu Gladbacher Zeiten noch?
Wie, ich denke gerade, vielleicht habe ich gerade den falschen Vornamen genommen, aber einen Kamper gab es doch bei Bielefeld.
Ach, Jonas ja, Kamper.
Kamper mit
Jonas, E-R. Nicht Darius Kamper.
Ach, ich genau, war bei Jonas Darius Kamper.
Ah, ja, aber ich hatte gerade auch Fehler, an Darius Julian, Kamper ja. genannt, aber okay. Stimmt, Jonas Kamper, gut, dann.
Ja, gut.
Der das Freistoßtor gegen die Bayern reingeschweißt hat, oder?
Ja, genau.
So, und ja. da war es wahrscheinlich dann auch ausverkauft. Wahrscheinlich war das Jonas Kamper-Trikot 2 Wochen ausverkauft und dann musste zu Torben Marx gegriffen werden. Ja, aber auch keine schlechte Wahl, also grundsolide, würde ich mal behaupten.
In der Tat, geile Trikots dabei gewesen. Gerne nochmal mehr schicken oder unter der letzten Folge dann kommentieren. Das macht ja auf jeden Fall Spaß, da noch ein bisschen durchzuscrollen. Was eventuell ebenfalls Spaß machen könnte, ist das Quiz, was ich mir heute für euch ausgedacht habe. Ich habe es mir aber natürlich nicht ganz alleine ausgedacht, sondern ich habe mir die Hilfe aus der Community geholt und habe bei Instagram mal gefragt, ob mir ein paar Fragen zugeschickt werden könnten. Und da gab es ja in der Tat einige Einsendungen. Und ein paar davon habe ich ausgewählt. Ich kam auch gar nicht dazu, alle zu lesen, weil das so viele waren. Aber ein paar habe ich ausgewählt, um sie euch jetzt zu präsentieren. Und ich bin gespannt, wie ihr euch schlagt. Wer von euch beiden, Jasper oder Stefan, möchte die Frage Nummer 1 bekommen?
Ja, ich würde mal anfangen.
Jasper. Diese Frage kommt von Xaver, zumindest habe ich das aus seinem Instagram-Namen herausgelesen, dass er so heißen könnte, bin aber nicht ganz sicher. Von welchem tschechischen HSV-Spieler kam denn der Rückpass in der Nachspielzeit beim legendären Meisterschaftsspiel im Mai 2001 gegen den FC Bayern München?
Tschechischer Verteidiger.
Ich habe gesagt tschechischer HSV-Spieler.
Oder tschechischer HSV-Spieler, alles klar. Also, wir wissen natürlich alle, wer den Ball aufgenommen hat. Das war die Schalke-Leihgabe Matthias Schober. Also, David Jarolim fällt einem natürlich direkt ein, der war es aber nicht, weil der zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich noch, war der da bei Bayern noch in der A-Jugend? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich würde da aber an Uifalushi direkt denken. Das würde zeitlich sehr gut hinkommen. Der war damals Verteidiger und David Rosenal, der war dann noch mit Thomas Rinkon in der Grundschule.
Also dieser Gag und das mit San Sebastian, das probieren wir auch bitte dann in die neue Staffel ab August wieder einzubauen. Ja, was soll ich sagen, Jasper, das hast du doch 1A hergeleitet. Tomasz Uifalushi ist absolut korrekt. Anderen Möglichkeiten wären noch Milan Fukal, David Jarolim oder Marek Heinz gewesen, aber die waren es allesamt nicht. Und damit beginnt dann das Spiel auch für Stefan. Deine Jawohl. Frage kommt von dem uns bereits bekannten Renke. Den habe ich vor Monaten schon mal hier mit einer Frage zitiert. Damals war ich mir nicht sicher, ob man ihn jetzt Renke oder Ranky ausspricht. Es ist Renke mit einem kurzen E. Er hat mir das dann nochmal ausführlich bei Instagram geschrieben. Vielen Dank dafür, Renke. Und die Frage lautet wie folgt. Nils Petersen beendet ja bekanntlich seine Karriere und wird vor allem wegen seiner Joker-Tore in Erinnerung bleiben. Bei seinen 147 Joker-Einsätzen traf er ganze 34 Mal. Auf Platz 2 steht ein Südamerikaner mit 21 Toren in der Joker-Liste. Wer ist es?
Das weiß ich tatsächlich, glaube ich. Deswegen erzähle ich erst nochmal anekdotisch, dass es ja früher noch Alexander Zickler war, der, glaube ich, da vorne stand. Vielleicht ist er immer noch auf Platz 3. Ja, wahrscheinlich ist auch so ein Lewandowski dann auch noch vor dem mittlerweile. Aber ja, der Südamerikaner müsste Claudio Pizarro sein.
Und auch du hast die erste Frage richtig gelöst. Ich dachte, das sind sehr schwierige Fragen, aber ihr belehrt mich eines Besseren. Und ihr wisst natürlich Bescheid. Das ist richtig. Ich hatte noch Diego Klimowitz, Jefferson Fafan oder Adrian Ramos zur Auswahl. Aber Pizza ist richtig.
Hat ja dann auch wahrscheinlich einfach deutlich mehr Joker-Einsätze als die anderen genannten Spieler in seiner umfassenden Karriere.
Ja, genau. Also so hätte man sich das dann im Zweifel auch herleiten können. Jasper, jetzt Nummer 3 für dich von JP. Aus welchem Grund der Nicht-Fußballprofi zu werden war, kam Kakao ursprünglich nach Deutschland? Die Antwortmöglichkeiten lese ich dir auch netterweise vor. Mhm. A. Er wollte eigentlich nur seinen dorthin ausgewanderten Onkel besuchen. B. Er wollte Ski-Alpinfahrer werden, nachdem er die Winterolympiade im Fernsehen gesehen hatte. C. Er wollte mit einer Samba-Tanztruppe durch die Bundesrepublik ziehen. Oder D, er wollte gemeinsam mit seinem Bruder ein Café in Erlangen eröffnen.
Boah, okay. Ich war mir eigentlich sicher, als du die Frage gestellt hast, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe. Also Kakao, so wie ich den mitbekommen habe, ist, glaube ich, eher so ein ruhigerer Mensch. Deswegen würde ich, glaube ich, diese Tanztruppe, mit der er irgendwie durch die Republik fahren wollte, das würde ich ausschließen. Das mit dem Ski-Alpin ist natürlich schon absurd. Ich meine, der hat, bevor er zu Stuttgart gegangen ist, glaube ich, bei Nürnberg gespielt. Deswegen könnte das natürlich geografisch, also ganz grob hinkommen, glaube ich, aber auch nicht dran. Er wollte seinen Onkel besuchen oder ein Café eröffnen. Das wären damit die beiden Antwortmöglichkeiten, die verbleiben würden. Andererseits, wenn du ein Café eröffnen möchtest, dann bist du ja im Zweifel auch vielleicht jetzt nicht 18 oder 20. Ich würde einfach mal tippen, dass der irgendwie seinen Onkel besucht hat und dann gab es irgendwo ein Training und dann hat der da mitgekickt und wurde entdeckt. Das ist für mich irgendwie am plausibelsten.
Ja, und diese Antwort ist falsch. Tatsächlich hatten wir so eine ähnliche Geschichte auch hier schon mal im Podcast und ich glaube, wir haben uns sogar ja auch wirklich schon mal über Kakao und seinen Werdegang unterhalten, denn es war tatsächlich die Samba-Tanztruppe, mit der er in Deutschland durch die Gegend reisen wollte und sich dann währenddessen überlegt hat, dass ihm ja auch das Fußballspielen relativ viel Spaß macht und er auch damit ein bisschen Geld verdienen könnte. Naja, hat ganz gut geklappt, ist ja auch zum deutschen Nationalspieler dann später geworden. Gut, kein Punkt für dich, Jasper. Damit steht es weiterhin 1-1 und Stefan kann jetzt auf 2-1 erhöhen mit seiner zweiten Frage.
Ich hätte es auf jeden Fall auch nicht gedacht, Jasper. Also, das, auch wenn wir schon mal drüber gesprochen haben, das heißt ja nicht, dass man das dann präsent hat, war ich jetzt doch auch nochmal überrascht.
Gut, Stefan, welche zwei Spieler haben sowohl bei Eintracht Frankfurt als auch bei der TSG Hoffenheim gespielt und wurden gemeinsam griechischer Meister im Jahr 2023? Auch hier gebe ich dir die Namen. Waren das David Abraham? Also ich
weiß einen auf jeden Fall schon.
David, okay, dann sag mal.
Es müsste Stefan Zuber sein, der spielt ja, glaube ich, bei AEK Athen, die griechischer Meister geworden sind.
Also ich kann dir eins sagen, Stefan Zuber ist hier nicht aufgelistet. Aber mal gucken, okay. Vielleicht kommst du ja trotzdem drauf, nachdem ich die jetzt die Antwortmöglichkeiten vorlese. David Abraham und Pirmin Schwegler, Stefan Schröck und José Lu, Stefan Ilsanker und Lukas Rupp oder Mijat Gacinovic und Steven Zuber.
Ah. Kleiner Klugscheißer.
Ja, da habe ich, war ja schon echt überrascht und dachte so, oh wow. Aber dann würde ich da wahrscheinlich doch auf D gehen. Abraham hat ja, glaube ich, seine Karriere auch beendet und dass José Lu jetzt zu Real wechselt nach 16 Toren in La Liga, hatten wir ja auch schon heute. Genau. Und dabei noch gar nicht erwähnt, dass er in Stuttgart geboren ist, was wir sonst auch immer machen, wenn wir über José Lu sprechen. Genau, und ich würde hier auf Steven Zuber und Mijat Gacinovic gehen.
Ja, das ist korrekt. Und Stefan Schröck ist doch, glaube ich, sogar Nationalspieler der Philippinen, oder? Und ich glaube, der ist ja damals auch mit Fürth in die Bundesliga aufgestiegen. Wann war das so? 2012 in etwa. Da hatten die auch eine ganz coole Truppe. Damals noch mit Schmidtgal und Sararer und so. Wie auch immer. Stefan, du führst 2-1. Jasper, deine dritte Frage. Hättest du es auch gewusst eigentlich?
Ja, das mit Zuber hatte ich nämlich neulich auch irgendwie mitbekommen. Und ich hätte wahrscheinlich den Vornamen auch, wie man mich kennt, falsch ausgesprochen. Also das wär bei mir ähnlich rausgekommen, glaube ich.
Ja, aber Stefan, für dich vielleicht nochmal der Hinweis, dass nicht jeder Fußballer, der mit S beginnt, automatisch Stefan heißt.
Ja, ja.
Genug gemeckert. Jasper, die Trikots von Eintracht Frankfurt werden seit 2014 vom Ausrüster Nike produziert. Die 11 Jahre zuvor rüstete ein anderes Unternehmen die SGE aus. Wie hieß denn der Ausrüster? Die Frage kommt übrigens von Sven.
Okay. 11 Jahre lang, also von 2003 bis 2014, waren die Ausrüster.
Ja, also fürs Rechnen kriegst du schon mal einen halben Punkt.
Immerhin. Nee, das finde ich jetzt nicht fair.
Boah, also ich habe diese Trikots wirklich noch vor Augen. Mit so einem Benjamin Huggel drin oder Spiecher oder Meier. Boah, wer war denn da der Ausrüster? Also es war schon mal, es war nicht Adidas, es war nicht Puma. Es war nicht, was hat man denn noch? Kappa und Umbro war es auch nicht. Gott, jetzt stehe ich echt gerade auf dem Schlauch. Ich habe gerade diese ganzen Trikots vor Augen. Es war wirklich so eine Marke. Das war es ungefähr. Ich glaube, Rostock hatte mal Masita. In so eine Richtung geht auch, glaube ich, der Eintracht-Sponsor. Ja, da bräuchte ich oder hätte ich gern entweder Tipps oder Antwortmöglichkeiten, je nachdem, was du da für parat hast.
Okay. Antwortmöglichkeit A ist Fila. Von dem, wo man auch gut und gerne mal glauben könnte, dass Filz heißen würde. B, Adidas. C, Puma. Oder D, Jaco.
Ja, das war einfach, weil Fila, glaube ich, noch nie Ausrüster von einem Bundesliga-Trikot war. Und das war Jaco. Das war nämlich genau so eine, ohne dass man den jetzt zu nahe treten möchte, eher so ein No-Name-Ausrüster.
Das hätte ich auch wieder nicht gewusst.
Du nimmst Jaco.
Mhm.
Und Jaco ist richtig, aber mit deiner Fila-Annahme lagst du daneben. Also Fila war auf jeden Fall mal Eintracht Frankfurt Sponsor.
Echt?
Ja, also Trikotausrüster.
Oha, okay, sogar, nee, das hatte ich jetzt direkt ausgeschlossen.
Also in den 90ern und Anfang der 2000er auf jeden Fall, ja.
Als Mitsubishi der Sponsor war?
Mitsubishi?
Oder was? Ah, jetzt bringe ich gerade was durcheinander. Die hatten, wie hieß denn dieser Sponsor noch?
Also auf jeden Fall, als Frankfurt schon Fraport hatte, da war auch Fila noch oder wieder oder schon oder wie auch immer. Auf jeden Fall, deine Fila-Aussage war nicht korrekt und ich überlege gerade, ob der HSV nicht auch mal Fila-Trikots hatte.
Ja, doch, okay, gefährliches Halbwissen, beziehungsweise gar kein Wissen. Nee, weil ich bei Fila, ich habe halt, muss ich sagen, so ich glaube, in den 90ern eben noch nicht bewusst Fußball geguckt, dann muss ich das, glaube ich, korrigieren, dass wahrscheinlich so die letzten 20 Jahre es eigentlich Fila nicht mehr als Ausrüster gab. Aber ja, der HSV hatte das, glaube ich, auch und vorne war dann wahrscheinlich so TV-Spielfilm oder sowas drauf. Ja,
oder Hyundai.
Duisburg vielleicht auch mal, ja.
Ja.
Na gut.
So, Damit bekommt jetzt Stefan seine dritte Frage. Jasper, du stehst jetzt bei 1,5 Punkten.
Mhm.
Und Stefan ja immer noch bei 2. Stefan, der erste FC Heidenheim spielt in der kommenden Saison erstklassig. An der Seitenlinie steht seit 2007 Frank Schmidt. Dieser kickte zuvor auch selbst und zwar zwischen 1998 und 2003 unter anderem gemeinsam mit André Lenz, Stefan Lemmermann und Josef Ivanovic. Aber für welchen Club?
Oh. André Lenz?
Genau. Die Frage kommt übrigens von Mario.
Ich glaube, Ivanovic hat mal einen Doppelpack gegen Oli Kahn in einem Länderspiel gemacht.
Aber ja, da bin ich noch ein bisschen auf dem Holzweg. Ich hätte so vom Gefühl her gesagt Stuttgarter Kickers, aber ich würde tendenziell denken, dass es was schon auch da in der Gegend ist. Hast du Antwortmöglichkeiten vielleicht?
Die kann ich dir geben. Es ist A, der MSV Duisburg, B, Arminia Bielefeld, C, Alemannia Aachen oder D, Dynamo Dresden.
Okay, damit hat meine vorherige Annahme schon mal nicht gestimmt. André Lenz. Der könnte auch mal bei Dresden gewesen sein. Ich würde mal Dynamo Dresden sagen.
Und Dynamo Dresden ist falsch.
Ah.
Auch wenn irgendwie der Name André Lenz ist, könnte so ein bisschen passen, finde ich, regionentechnisch. Aber es war Alemannia Aachen, für die Frank Schmidt 5 Jahre lang gespielt hat. Das heißt, du bekommst 0 Punkte und Jasper kann jetzt wieder an dir vorbeiziehen.
Mhm.
Und wir bleiben mal ein bisschen bei Heidenheim. Denn beim 1. FCH ist ja Marc Schnatterer eine absolute Vereinslegende. Der in Heilbronn geborene Offensivspieler stand 15 Jahre lang beim Verein unter Vertrag. 2021 wechselte er dann allerdings nochmal innerhalb des Bundeslandes. Aber wohin? Die Frage kommt von Leon.
Puh.
Das weiß ich.
Das weiß ich leider nicht. Ich hätte aber auch das mit Lenz nicht gewusst. Ich habe André Lenz immer nur mit Wolfsburg verbunden. Schnatterer, wo ist der denn noch hingewechselt? Innerhalb des Bundeslandes bedeutet innerhalb Baden-Württembergs?
Genau. Übrigens, ganz kurze Anmerkung noch, während du überlegst, Jasper, weil du ja eben meintest, Josef Ivanovic hätte mal einen Doppelpack gegen Oliver Kang.
Ich hab an Ivanovic, oder wie?
Ach, Ivica Banovic meinst du?
Ja, ich habe an Ivica Banovic gedacht, das ist mir eben gerade auch aufgefallen. Der hat nämlich mal, für welches Land hat der denn gespielt?
Kroatien.
Der hat nämlich, glaube ich, mal so.
Kroatien, ja.
Der hat nämlich, meine ich mal, gegen Oliver Kahn mindestens ein Tor geschossen.
Ach nein, so, weißt du, wen du meinst? Du meinst Kahan, oder? Hat der nicht für die Slowakei mal 2 Tore gegen Deutschland geschossen?
Ah, okay, dann war es Kahan. Ja, also es geht hier heute ganz wild durcheinander, aber gut, dass du das auch noch, meine Gedanken schon so ableiten kannst.
Geil.
Miroslav Kahan, stimmt. Aber an Banovic, vielleicht hat Banovic auch mal geknipst.
Ja, das irgendwie
ist auch
so
wieder der gleiche Spieler.
Aber besagter Josef Ivanovic hat gespielt, übrigens unter anderem für Bielefeld, Meppen, Magdeburg, Aachen, Duisburg, Koblenz, Sachsen-Leipzig und Wiedenbrück. Und er ist ganz im Stile eines Tobias Rau heute Sportlehrer an einem Gymnasium in Lahnstein. Das ist in Rheinland-Pfalz. Also liebe Grüße an Josef Ivanovic, Ivica Banovic und Miroslav Kahan an dieser Stelle. Und Jasper, weißt du noch, was deine Frage war, die ich dir eben gestellt habe?
Die Frage war, wo die Legende Marc Schnatterer innerhalb des Bundeslandes nochmal hingewechselt ist.
Ja.
So, der war ja relativ alt dann schon. Dementsprechend würde ich tippen, dass er vielleicht sogar in die, vielleicht in die dritte Liga gegangen ist. Das muss ich aber gerade echt noch überlegen. Boah. Also schwierige Fragen, die hier von der Community auf jeden Fall gestellt wurden zum Teil. Ist halt auch so eine Sache, entweder man hat es mitbekommen oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du mir die Antwortmöglichkeiten nennst, dass ich dann vielleicht den Verein erkennen würde.
Es ist A, der SC Freiburg 2, B, der SSV Reutlingen, also der Sport- und Schwimmverein Reutlingen. C, der SSV Ulm oder D, Waldhof bzw. Walldorf Mannheim, wenn man sich auf die Sportschau berufen möchte. Die hatten tatsächlich mal so eine Einblendung. Da stand dann statt Waldhof Mannheim, Walldorf Mannheim. Auch geil.
Gut, ich habe jetzt die vier Vereine gehört und bin immer noch nicht schlauer. Ja, Schnatterer. Wohl natürlich Freiburg 2, das wäre immerhin dritte Liga. Ulm ist ja, glaube ich, Regionalliga. Was waren die anderen beiden Vereine noch?
Also Freiburg 2, Reutling, Ulm oder Waldhof Mannheim?
Ah ja, Waldhof Mannheim, Reutling. Also ich weiß es wirklich leider gar nicht. Ich tippe jetzt einfach mal auf Freiburg 2. Na gut, dann ist er wahrscheinlich sogar in die Regio direkt gewechselt. Ich tippe jetzt einfach mal, ich weiß auch nicht, Freiburg 2.
Und damit liegst du daneben. Es ist Waldhof Mannheim. Wo er unter anderem mit Legenden wie Marco Höger, Thomas Pledel und ja, vermutlich noch diversen anderen Legenden spielt, die ich aber nicht kenne. Ja, kein Punkt für dich. Stefan führt also weiterhin und darf seine Führung jetzt ausbauen, wenn er es denn schafft. Die Frage kommt von Björn und Björn möchte wissen, Enes Benhatira spielte bis zur U21 für die deutsche Nationalmannschaft. Für welche Nation bestritt er anschließend denn 12 Länderspiele?
War das nicht Enes Benhatira, der irgendwann einen Smoothie-Laden in Gießen aufgemacht hat? War das so?
Ja, es klingelt irgendwas bei mir und dann gab es irgendeinen Skandal noch darum, aber ich weiß nichts Genaueres, deswegen bleiben wir mal bei der Frage.
Ja, ja. Aber so ein Smoothie hätte ich gerne mal probiert. Anyways, ich bin mir relativ sicher, dass er für Tunesien Länderspiele gemacht hat. Oder ich würde mal bei Tunesien bleiben.
Bleibst du?
Ja.
Okay, also keine Antwortmöglichkeiten. Die wären gewesen Marokko, Tunesien, Libanon oder Dänemark. Und wie du richtig sagtest, es ist Tunesien.
Ja.
Ja, mit Dänemark dachte ich, da könnte man vielleicht noch, naja, hättest du die Antwortmöglichkeiten genommen, hättest du vielleicht nochmal drüber nachgedacht, weil das ja so gar nicht ins Raster passt. Aber ja, okay. Ja. Gut, das ist dein dritter Punkt. Gratulation, Stefan.
Danke, danke.
Und dann kommen wir schon zur letzten Frage für Jasper. Die ist zugegebenermaßen ziemlich schwierig, wie ich finde. Die kommt von Tim und Tim sagt Folgendes. Das größte Stadion Europas, in dem bis 2003 gespielt wurde, fasste 125.000 Zuschauerplätze und steht in der Hauptstadt welchen Landes?
Okay. 125.000 Zuschauer. Boah. Hauptstadt. Also, es ist ja häufig so, dass, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich habe auch schon verloren, dementsprechend musste ich jetzt auch gar nicht auf volles Risiko gehen. Also es ist natürlich so, dass häufig Stadien zu Turnieren irgendwie neu gebaut werden. Und 2004 gab es ja die EM in Portugal. So, dementsprechend, und weil Lissabon, Benfica Lissabon, einer der, ist Lissabon die Hauptstadt Portugals? Ohne mich jetzt komplett zu blamieren?
Ja.
Okay, gut, ich habe gerade auch Porto irgendwie gerade auf meiner Erdkunde-Map gehabt. Also, Benfica Lissabon ist ja auch einer der mitgliederstärksten Vereine der Welt. Dementsprechend wäre das jetzt, ohne dass ich vorher was gehört habe, das wären zwei Indikatoren, die dafür sprechen würden. Ich könnte mir auch irgendwie Istanbul vorstellen, dass es da vielleicht auch ein Nationalstadion gab, wo die Länderspiele ausgetragen wurden. Andererseits glaube ich nicht, dass Deutschland in der EM-Quali 99-2000 vor 125.000 gespielt hat. Nenn mir einfach bitte mal das dritte Mal in dieser Runde mal die drei, die vier die, Auswahlmöglichkeiten.
Ich würde auch erst gerne noch eine Idee äußern. Kann es sein, dass wir mal zusammen in der Stadt waren, Julian, wo das steht?
Nein.
Okay, dann habe ich auch keine Ahnung.
Der Tipp sieht folgendermaßen aus. Ich gebe dir keine Antwortmöglichkeiten, sondern ich sag dir, was zum Wappen des Vereins, der in diesem Stadion spielt, auf dem Wappen des Clubs thront nämlich ein gelber Adler.
Dann dürfte das ja Benfica Lissabon auch sein. Würde ich dann mal so einloggen.
Und das ist richtig, damit kriegst du den halben Punkt. Das Estádio da Luz in Lissabon war gesucht. Es gibt übrigens, kennt ihr den sogenannten Gutmann-Fluch?
Oh, ja.
Das, da bin ich heute zum ersten Mal drauf gestoßen. Und zwar gab es mal einen österreich-ungarischen oder nur ungarischen Fußballtrainer, der hieß Béla Gutmann. Und der war Trainer bei Benfica Lissabon, war mit denen, glaube ich, sogar relativ erfolgreich. Und dann ist er aus irgendwelchen Gründen dort rausgeschmissen worden als Trainer. Das war, weiß ich nicht, in den 50er Jahren in etwa. Und daraufhin hat er dann gesagt, dass der Verein die nächsten 100 Jahre kein europäisches Endspiel mehr gewinnen wird. Und wie ist es gekommen? Naja, es hat sich genau so bewahrheitet. Das heißt, ich glaube, die haben 8 Finalspiele seitdem verloren. Ich habe es jetzt mal gerade aufgerufen. Und zwar das Europapokal der Landesmeisterfinale 63, 65 und 68 sowie 88 und 90. Das UEFA-Pokalfinale 1983 und die Europa League-Finals, die Europa League-Finals 2013 und 2014 sind allesamt verloren gegangen. Also ist schon was. Ja, also da ist schon ein Fluch auf Benfica Lissabon auf jeden Fall.
Und Gutmann war ja dann auch mit denen tatsächlich Landesmeister-Sieger, oder? Auch mit Eusebio, so die absolute Hochphase Anfang der 60er so? Oder eher 50er?
Ja, ich glaube, die haben da den diese Vorherrschaft von Real Madrid dann kurzzeitig mal gebrochen. Aber alles Weitere dazu einfach bei Julian Draxler bitte erfragen. Der kennt sich mit der Geschichte von Benfica vermutlich besser aus als wir. So, damit kommen wir jetzt zur letzten Frage für Stefan. Jasper, du kannst Stefan jetzt logischerweise nicht mehr einholen. Das heißt, Stefan, du kannst jetzt dich ganz frei fühlen. Die Frage kommt von Philipp und er schreibt Folgendes. Dass José Mourinho 2004 beim CL-Sieg des FC Porto gegen die AS Monaco auf der Trainerbank der Portugiesen saß, sollte ja allen bekannt sein. Wer allerdings coachte die Monegassen zu diesem Zeitpunkt?
Oh, ja, das habe ich vor einer Weile gelesen, aber ich kann mich gerade nicht direkt erinnern. Ich glaube, es war irgendjemand, der auch noch mit anderen Mannschaften recht weit in der Champions League gekommen ist. Vielleicht ein Italiener oder so. Aber ich glaube, ich brauche auch Antwortmöglichkeiten oder einen Tipp, wie auch immer geartet.
A. Arsène Wenger, B. Raymond Domenech, C. Laurent Blanc oder D. Didier Deschamps.
Ja, als du angefangen hast, Franzosen vorzulesen, fiel es mir ein, es ist Didier Deschamps.
Ja. Damit liegst du richtig, 0,5 Punkte noch für dich und damit hast du heute ganz souverän gewonnen mit 3,5 Punkten zu 2 Punkten, wenn ich nicht irre. Gratulation, Stefan.
Danke, danke.
Ja, Gratulation.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einsendung der Fragen. Sorry, dass ich nicht alle nutzen konnte. Wie gesagt, es waren zu viele, ich konnte mir auch gar nicht alle anschauen. Aber trotzdem vielen Dank. Darauf komme ich bestimmt nochmal zurück. Die Fragen sind dann immer noch mal so ein bisschen abwechslungsreicher, als wenn man sie immer selbst macht.
Ja, ich fand, da waren ein paar schöne Fragen dabei, auch von mir. Dankeschön.
Ja, definitiv. Danke an jeden, der da die Fragen geschickt hat, aber natürlich auch sonst immer Bezug nimmt, ob es per Q&A oder sonstigen Einsendungen ist.
Ich bin ja etwas traurig, Julian, dass du mir nicht die Hauptstadtfrage gegeben hast, nachdem ich es mir extra schon gewünscht hatte in der heutigen Folge.
Ich wollte vorhin noch sagen, vielleicht kommt ja später noch sowas, aber das hat jetzt hier in die Reihenfolge nicht gepasst. Also ich habe die mir ja vorher schon so zurechtgelegt, wie ich sie dann stellen möchte, die Fragen, und habe daran jetzt auch nichts mehr während des Spiels verändert. Deswegen, du hast einfach Pech gehabt.
Ja, manchmal ist es so.
Manchmal ist es so, ganz richtig. Gut, dann machen wir jetzt aus guter alter Tradition doch noch einen schönen Kicker-Kader. Dafür dürft ihr mir jetzt eine Zahl nennen zwischen 82 und 117.
Wie wär's denn mal mit der 83 direkt?
Ja, und damit bekommst du den deutschen Meister von 1997, und passender könnte es quasi nicht sein, es ist der FC Bayern München. Und da haben wir auch unsere altbekannten Torhüter Bernd Scheuer und Konsorten. Nein, ich fange an. Bernd Dreher, Oliver Kahn und Sven Scheuer. In der Verteidigung Markus Babbel, Dennis Grasso, Thomas Helmer, Sammy Kufur, Lothar Matthäus, Markus Münch, Thomas Strunz und Frank Wieblishauser. Im Mittelfeld Mario Basler, Emanuel Bentil, Thorsten Fink, Frank Gerster, Didi Hamann, David Jarolim, da ist er wieder, Stefan Leitl. Oh, Stefan Leitl auch gerade Trainer bei Hannover 96, wenn ich mich nicht irre, ne? Bei denen läuft es ja auch nicht so pralle. Dann Bijente Lizarazu, Christian Nerlinger, Christian Saber, Fußballgott, Mehmet Scholl und der flexibelste aller Spieler Michael Tarnert. Im Angriff dann Alexander Bugera, Giovanni Elber, Carsten Janka, Ruggiero Rizzitelli und Alexander Zickler. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Wir wünschen euch ein paar nette Wochen mal ganz ohne Fußball, und dann hören wir uns bald wieder mit neuen Folgen und noch geileren Spielen, wenn das überhaupt möglich ist. Ich freue mich, und ja, macht's gut.
Viel Spaß im Trainingslager.
Ich trinke einen Sekt vielleicht im Camp David Shirt auf Sylt mit David Jarolim. Adios.